The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße Professor Dr. Dr. Gerd Mittring in meiner Sendung erneut. Er war schon einmal bei mir vor knapp 3 Jahren. Herr Dr. Mittring, ich freue mich, dass Sie erneut da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Jetzt darf ich Sie mal persönlich fragen, Sie sind ja, also man sagt Rechenkünstler, aber Sie sind eben hochbegabt. Ja? Diese Hochbegabung, wann ist das erste Mal Ihnen bewusst geworden, dass Sie hochbegabt sind?
Also ich habe mich eigentlich weitestgehend erstmal Intelligenz jetzt verschlossen, habe erstmal gar nichts damit befasst, und habe erst dann im Grunde genommen nach meinem Informatikdiplom im Grunde genommen einmal geschaut, wie es ist und habe dann tatsächlich eine Hochbegabung bei mir feststellen lassen. Aber ich habe eigentlich eher den Standpunkt vertreten, an mir selbst zu zweifeln, wenn ich also irgendwie anders bin als andere, dann ist es so, dass ich immer die Unzulänglichkeiten bei meiner Person gesehen habe und untergesucht habe und nicht unbedingt bei anderen Personen. Und insofern habe ich eigentlich relativ lange daran gezweifelt, ob sowas bei mir vorliegt.
Okay, das heißt, Sie haben auch nicht wie zum Beispiel als Kind oder so, Ihre Eltern haben gesagt, okay, irgendwie, wir müssen Ihnen mehr, oder Sie haben Klassen übersprungen oder sowas, das nicht?
Keine Klassen übersprungen, keine Eltern, die jetzt in irgendeiner Form diesbezüglich jetzt extreme Fördermaßnahmen angestoßen haben, da ist nichts, was irgendwie aus dem Rahmen fallen würde. Also es ist alles im üblichen Rahmen gelaufen.
Sie können also sicherlich mit Mathematik einiges anstellen, aber so das, wo man Sie jetzt zum Beispiel auch ins Fernsehen geholt hat, das waren ja öfter mal auch so Quizshows, weil Sie ja sehr, sehr schnell im Kopf sehr große Zahlen zusammenrechnen können. Sehen Sie diese Bilder? Also sehen Sie die Zahlen vor sich? Oder wie können wir so als Normalsterbliche uns vorstellen, was da eigentlich passiert bei Ihnen?
Das ist sehr einfach. Eigentlich im Grunde genommen versuche ich immer Regelsysteme zu finden. Das heißt, ich bin gar nicht mal so ein Typ, der besonders gut auswendig lernen kann, sondern ich habe gerade aus dem Grunde heraus versucht zu überlegen, gibt es irgendwelche Muster zwischen Zahlenstrukturen? Und habe dann erkannt, es gibt tatsächlich in vielen Fällen erstaunliche Muster. Und das führt dazu, dass man dann mit einfachen Regeln sozusagen dann zu Ergebnis kommen kann, ohne unheimlich viel auswendig zu wissen. Ne? Zum Beispiel die Kalenderrechnung ist so ein Beispiel, da brauche ich nur 2 Telefonnummern im Grunde genommen mehr oder weniger auswendig zu wissen und vielleicht weiß ich noch 2 Daten auswendig, zum Beispiel mein eigenes Geburtsdatum oder der 1. Januar 1900, das war ein Montag. Und dann habe ich auf diese Weise einen einen Grundschatz, eine Basis sozusagen und kann dann mit einfachen logischen Regeln dann schließen, auf was für Wochentag ein Datum gefallen ist. Also solche Dinge, das sind spielerische Systeme und die lassen sich auch ganz gut kommunizieren. Es geht darum, dass man letztendlich überlegt, wie kann man die geschickte, intelligente Mustererkennung für solche Prozesse auch sozusagen ja weiter verfeinern und zum anderen eben auch an Kinder und Jugendliche und natürlich auch interessierte Erwachsene auch weitergeben. Das ist es eigentlich.
Also das heißt, jetzt sagten Sie das mit den Wochentagen, ist das so in Ihrem Kopf, dass das wie so klickt oder einrastet, dass hier so ein bisschen, Sie kriegen eine Zahl, dann sagen Sie, ja, okay, und dann macht das klick, klick, klick. Also es ist so wie so ein ganz simpler Weg für Sie?
Nicht komplett automatisiert. Vielleicht in mancherlei Hinsicht schon. Vielleicht ja. Ein gewisses Maß an Übung können natürlich Automatisierungseffekte entstehen, aber in erster Linie ist es so, dass ich versuche, improvisatorisch zügig Regelhaftigkeiten auszureizen und habe damit dann das Ergebnis. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendein Datum nennen oder ein anderes machen, dann zerlegt, habe ich ursprünglich die Aufgabe in kleinere sozusagen Uneinheiten, die praktisch dann elementar sind und dann kommen dann die Regeln zur Anwendung und dann habe ich das, was ich brauche, um das die Lösung zu generieren.
Wenn Sie das erklären, für Sie klingt das sehr einfach, gell, was Sie gerade erklärt haben, weil für mich klingt das so, dass ich so denke, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
Also würde man beim Wochentag vermuten, ich habe also zum Beispiel eine Formel, wie ich an den Tag komme, also ich brauche den Monat und das Jahr und da brauche ich bestimmte Ziffern für und die muss ich zusammenfügen zu einem Gesamtergebnis im Grunde genommen. Und dann habe ich eine Art Wochenrestanalyse, die ich vollziehen muss, also mit den 7 Tagen. Der Woche hat man also immer einen 7er Rest zu brechen aus einer zweistelligen Zahl, was jetzt keine spektakuläre Leistung ist. Also ne, wie ich aus 22 7er Rest berechne, ist ganz einfach. Da weiß ich, da passen 3 7er rein in die 22 und dann bleibt mal einer übrig. Und das zählt letztendlich. Weiß man, was übrig bleibt, das ist immer wichtig. Und so muss man sich das vorstellen. Man hat einfach eine einfache kleine Schritte anzuwenden, kommt zu einer so einem, und diese Schlüssel, die Regeln, die sind leicht einzuhalten, sind auch leicht umsetzbar und wenn man das ein bisschen mal vollzogen hat und ein paar Mal auch vielleicht geübt hat, um einfach ein bisschen reinzukommen, dann wird man feststellen, dass es auch nicht einfach ist.
Und wenn Sie das jetzt zum Beispiel Schülern oder, also ich finde mal, ist ja letzten Endes das Alter vielleicht jetzt auch nicht so entscheidend, aber wenn Sie das näher bringen, sowas zum Beispiel näher bringen, können das dann mit solchen Formeln und Regeln, können das Leute annehmen, übersetzen und genauso dann eben ausführen? Ach, das geht.
Das kann man auch von 10-Jährigen beibringen, das ist kein Problem.
Ah, okay.
Keine hohen mathematischen, sage ich mal, abstrakte Konzepte sozusagen anzuwenden, sondern es genügt vollkommen, man addiert in der Regel einstellige Zahlen, 4, 5, 6 einstellige Zahlen, je nachdem, und hat eine kleine zweistellige Zahl als Lösung und dann muss man eben ermessen, wie viele sind da passen rein und aber noch wichtiger, wie viele, was bleibt übrig, wenn man, was ist der Rest, und dann hat man damit den Wochentag, das ist praktisch die Idee dafür. Ne? Wenn ich jetzt also weiß, das ist der 7 oder das 1, ist das bei mir ein Sonntag, weil Samstag 0 ist, Sonntag ist 1, Montag ist 2, Dienstag ist 3, Mittwoch ist 4. Und dann habe ich auf die Weise immer als Ergebnis für den Wochentag für ein Datum. Das ist eins von 1000 Beispielen. Also das ist einfach ein kleines, in sich für mehr oder weniger abgeschlossenes System. Und was mir tatsächlich erfreulicherweise widerfahren ist, ich habe das also einmal auch irgendeinem hochbegabten Kind erklärt, und das hochbegabte Kind war dann in der Lage, einen Transfer zu vollziehen, in der Art, dass er sozusagen ein Formalismus für eine 8-Tage-Woche konstruiert hat. Das war also richtig tiefgreifendes Verstehen durch, also das heißt, ist so tief in die Materie reingegangen, dass das für sich einen vollkommen neuen Formalismus für eine 8-Tage-Woche dann auch sozusagen konstruiert. Das ist natürlich beeindruckend, sowas. Das ist das Beste, was einem passieren kann.
Aber die, jetzt sagen wir mal, die Kinder, denen Sie das erklären, die sind jetzt nicht unbedingt alle hochbegabt.
Nein, das ist für die Breite auch kein Problem zu kommunizieren. Also bei den Hochbegabten ist der Unterschied der, dass man das nur in einem deutlich höheren Tempo kommunizieren kann. Das ist der einzige Unterschied. Also man kann das sehr schnell, und dann vollziehen die komplexere Schlüsse auch noch zugleich. Also nicht nur schneller, sondern auch qualitativ noch schneller und tiefergreifend.
Das heißt, Sie können ja auch sagen, was für ein Wochentag, also zum Beispiel, Sie könnten theoretisch sagen, an was für einem Wochentag ich geboren bin. Wenn Sie mal, ich bin am 10.12.1977 geboren. Was war das für ein Wochentag?
Samstag, ist korrekt.
Samstag, ja, stimmt. Ich glaube, es stimmt. Es muss ja stimmen.
Wenn Sie auch letztlich eingeben, kann man auch in Google eingeben, das Datum, dann ein Logbuch nehmen, und dann hat man es auch direkt raus. Und dafür musste ich gar nicht viel machen. Ne? Ich musste im Prinzip bei der Startwert praktisch die 10. Oder ich kann auch mit der 3 rechnen, dann habe ich für Dezember eine Ziffer, das ist dann in dem Fall zufälligerweise die 6. Und dann habe ich für das Jahr, in dem Fall war das Jahr, wenn ich richtig verstanden habe, 1977 war das richtig?
Ja, 1977.
Genau, 1977, habe ich für die 1977, brauche ich nochmal 3 kleine Ziffern, auch einstellige Zahlen, die kann ich mir auch logisch herleiten. Jetzt kommt der Also 3 einstellige Zahlen für die 7, die lassen sich nach einem bestimmten logischen System auch ableiten. Das heißt, ich habe eigentlich nichts anderes zu tun, als 5 kleine einstellige Zahlen zu addieren. Das kann jeder, also kann ein Grundschüler, kann in der ersten Klasse, kann er, weiß nicht, 5 plus 9 plus 4 plus 3, das sowas in der Art ist das. Ne? Und dann kommt dann also, und dann rechne ich das einfach nur zusammen. Und von dem Ergebnis bilde ich dann sozusagen den sogenannten Siebener-Rest. Das hört sich immer so furchtbar schwierig an. Ne? Also ich habe das mit dem Beispiel 22 versucht zu erklären. Da weiß ich, da ist der Siebener-Rest 1 oder von der 10 beispielsweise wäre der 7er Rest 3, weil da passt nur eine 7 rein in die 10 und dann bleibt ein Rest von 3. Und das ist es, was ich mache. Ne? Ich habe also nur einstellige Zahlen addiert, was jeder andere auch kann, habe dann rausgefunden, ich habe das dann von der Summe den 7er Rest berechnet in dem Fall und habe dann in dem Fall als eine 0 rausbekommen. Als der 7er Rest war eine 0, das gibt es ja manchmal auch. Der 7er Rest von 14 ist 0, der 7er Rest von 21 ist 0, von 28 ist 0, das war klar, das da bleibt kein Rest mehr übrig und das ist dann bei mir ein Samstag. So funktioniert das. Und das kann jeder lernen. Nebenbei habe ich das ja auch in verschiedenen Formen verschriftlicht auch und das ist allgemein zugänglich. Das ist auch kein Problem.
Aber es kann wahrscheinlich nicht jeder so schnell.
Das ist eine Übung. Das ist aber keine neue Qualität. Ich habe es einfach nur, klar, wenn man das ein paar Mal im Leben gemacht hat, dann wird man immer schneller und das ist ein ganz normales Phänomen. Das würde anderen auch so ergehen. Das ist vollkommen normal.
Aber so, jetzt sagen Sie, das kann natürlich jeder lernen. Aber es gibt es denn, also wir haben ja festgestellt, Sie sind hochbegabt, aber was kann man denn nicht lernen, was Sie können?
Also im Prinzip ist es so, es ist eine andere Stufe noch, Muster zu erkennen, um die Formeln aufzustellen, um die Rechenweisen zu entwickeln. Das ist ein bisschen schwieriger. Auch selbst das kann man auch mehrschrittig auch dann trotzdem noch lernen. Also wobei ich das ein bisschen auf die Spitze getrieben habe. Ich habe einfach mal versucht, rauszufinden, ich habe das ja mit der millionenstelligen Zahl auch mal irgendwann gemacht, dass ich dann aus einer 1-millionenstelligen Zahl die 89.247 Wurzel ziehen, Die Lösung ist zwölfstellig. Und das wurde dann in Basel mit der da gibt es ja ETH Zürich, das ist ja die Überprüfungsinstanz, die das dann überprüft, ob ich auch wirklich das richtige Ergebnis ermittelt habe und die richtige 1-Million-stellige Zahl gesehen habe. Also 1 Million Stellen, das heißt so, das sind 200 Buchseiten. Und jeder Seite enthält 5000 Ziffern. So, und das ist auf die Spitze getrieben. Ja? Das heißt, das ist nur mehrere Schritte weitergedacht. Also man kann erstaunlich viel anstellen. Man kann wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen auch vollkommen erstaunliche Dinge im Kopf anstellen. Der Hochbegabte wäre lediglich nur in der Lage, dass, also er durchschließt das etwas tiefergehend, entwickelt, er treibt es vielleicht noch ein bisschen weiter auf die Spitze. Ich meine, der erkenntnistechnische Wert, das ist nur ein Spiel, ja. Die Welt wird kein Deut besser davon, dadurch, dass ich jetzt so eine millionenstellige Zahl angucke und dann eine Wurzel ziehe. Das ändert gar nichts im Prinzip. Es gibt deshalb noch andere Herausforderungen, wo man sich vielleicht auch noch eventuell noch einbringen sollte. Es gibt dann genügend Herausforderungen. Aber das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Man kann es sehr weit treiben, wenn man möchte.
Beschäftigen Sie sich denn dann eben auch mit, oder gehen Sie an andere Fragen anders ran? Also zum Beispiel, wenn es um, ich sag mal, um Existenz geht, um das Universum oder so, ist das so, dass Sie das auch anders wahrnehmen, weil Sie es ja vielleicht auch rationaler versuchen, irgendwie sagen, ja, es ist alles, man kann alles ausrechnen oder so? Oder wie gehen Sie mit sowas um?
Man will immer immer demütig bleiben bei solchen Themen. Das heißt, in Arbeiten, ich bin da gar nicht. Wir wissen, dass wir mit dem Erklärung, also das Beschreiben der Verhältnisse ist schon herausfordernd genug, geschweige denn erklären, was fast unmöglich ist, vielfach. Also da ist eine angemessene Demut, glaube ich, auch angeraten, wenn man sich mit natürlichen Naturphänomenen oder astronomischen Phänomenen oder was ihr Art auch immer befasst. Also von daher ist es so. Es ist natürlich ein ganz konventionelles Wissenschaftsverständnis, dass man versucht, so erstmal die Welt zu ordnen, zu strukturieren. Das ist vollkommen sinnig, nach meinem Verständnis. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das, was man sich überlegt hat, womöglich auch fehlerbehaftet ist und dass es immer einer gewissen Revision bedarf und dass man dann immer diesbezüglich auch eher zurückhaltend sein muss. So verstehe ich auch meine Arbeit als in der Begabungspsychologie. Ich bin ja hauptberuflich Psychologe momentan, mache Begabungsdiagnostik, das ist meine eigentliche Arbeit. Und da ist es tatsächlich so, dass ich auch, wenn ich dann also Ergebnisse erzielt habe mit Untersuchungsbefunden, dass ich dann eben sehr vorsichtig auch argumentieren muss und sage, es besteht eine Vermutung, dass XY so und so ist. Das könnte man dann machen. Aber man muss sich immer da sehr vorsichtig ausdrücken, um keine Missverständnisse dann auch zu erzeugen, sondern wir versuchen quasi Anhaltspunkte zu finden, also wenn man sagt, es ist eine sogenannte Hochbegabung festgestellt worden, dann ist, man kann man sagen, es ist an einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, also bei einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, liegt bei der Versuchsperson eine überdurchschnittliche oder sehr weit überdurchschnittliche intellektuelle Disposition vor. Das kann man dann vermuten und dann kann man auch anregen, dass man vielleicht auch besondere Förderprogramme für die Kinder, Förderprogramme dann auch konstruiert oder abstimmt mit den Beteiligten, sage ich mal, Leuten, also ob es jetzt Lehrer sind, ob es Eltern sind oder wer auch immer, da gibt es auch individuelle Vorgehensweisen. Aber im Prinzip sind wir da auch gehalten, immer sehr vorsichtig zu argumentieren und im Zweifelsfall immer für den Klienten, sage ich mal, oder für den Patienten, je nachdem. Das heißt, dass im Prinzip auch da ethische Grundprinzipien auch zu beachten sind, ist ganz wichtig.
Aber was ist sozusagen, also was könnte am schlimmsten passieren, wenn man es nicht macht, dass eigentlich durch die Feststellung einer Hochbegabung zum Beispiel Menschen glauben, sie sind zu viel mehr fähig, als sie eigentlich sind? Oder die Eltern zum Beispiel denken, ach, unser Kind ist was ganz Besonderes? Oder was genau versuchen sie einzudämmen?
Also es gibt bestimmte Befund. Dabei ist festgestellt worden, dass also das Kind in bestimmten Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbringt und dann ist darauf entsprechend nur hinzuweisen. Das heißt, man kann vermuten, dass das Kind auch in anderen Zusammenhängen bestimmte Leistungen abrufen kann, bestimmte Dinge vielleicht auch schneller irgendwie auch verarbeiten, aufnehmen kann. Wer weiß, das kann ja alles sein. Das muss man aber dann genau auch durchgehen. Also entscheidend ist für mich nur der Punkt, dass also eine massive Unterforderung, also ein extremes Langweilen, dann von diesem betreffenden Kind so weit wie möglich irgendwie ausgeschlossen wird. Das heißt, es geht mir darum, ich bin also Anwalt der Lebensqualität des Kindes, es geht darum, dass das Kind eine maximale Freude und Lebensqualität hat. Und das zählt letztendlich. Wenn das Kind um jeden Preis jetzt unbedingt aus sozialen Gründen, weil es ganz liebe Freunde auch in der Klasse hat, unbedingt in der Klasse bleiben will, dann ist es okay. Ich würde nie gegen irgendwie solche grundlegenden Überlegungen übergehen. Das ist ganz wichtig bei, ne? Das muss man auch sagen.
Und das sind alles Mögliche an Hochbegabungen. Also das ist jetzt nicht irgendwie mathematisch mehr, sondern das ist alles Mögliche.
Wir sprechen allgemein von einer allgemeinen intellektuellen Hochbegabung. Das da, es gibt über 120 Jahre Intelligenzforschung. Wir machen selbst auch Intelligenz, das entwickeln selbst auch welche, also verschiedene Aufgabenformate. Diese Aufgabenformate, es gibt dann sogenannte, die sogenannte Grundintelligenz, also die Intelligenz, Spielmannsfaktor, also Basic Intelligence, wenn man so will. Und die ist sozusagen die übergeordnete Instanz, wenn man so mag. Also es geht darum, Regelhaftigkeiten, logische. Man hat ja ständig, wenn man um einen herum, wenn man sich um alles kümmert, sieht man irgendwelche Regelhaftigkeiten, Muster erkennt man. Das ist immer das Gleiche. Man sieht irgendwie Sachen. Und es geht darum, die Fähigkeit zu entdecken, wie weit kann man in bestimmten Strukturen, das können also Figuren, das können Bilder sein oder wie auch immer, Regelhaftigkeit, Muster erkennen. Und wenn das schneller möglich ist oder wenn das in besonders überdurchschnittlichem Maße bei dem Kind möglich ist, dann muss man auf sowas hinweisen, um sicherzugehen, dass das Kind dann zumindest nicht krass unterfordert ist. Das heißt, es muss eine individuelle Lösung, es gibt keine standardisierte Lösung, das gibt es nicht, dafür sind wir als Menschen viel zu kompliziert, sondern es muss eine individuelle Möglichkeit gefunden werden, derart, dass das Kind sozusagen dann einerseits also nicht massiv unterfordert ist, es sei denn, es gibt andere soziale Beweggründe. Ja? Also ich sage immer so, in der Regel müsste man eben einen Weg finden, wie das Kind dann eben hinlänglich gefordert werden kann. Zumindest kann es auf Angebote aufmerksam gemacht werden, nach dem Motto, es gibt hier, was ich Schach geben, man kann Chinesisch lernen, was man eben gerne machen möchte. Dass es nur die Möglichkeit gibt, man ist aber dann natürlich nicht gezwungen dazu, das zu machen, sondern es sind nur Optionen, dass man diese zumindest auch in irgendeiner Form dann präsentiert, in einer spielerisch lockeren Art, im Sinne eines explorativen Lernens. Also, ne, also fast schon philosophisch gemeint, der Selbsterkundung im weitesten Sinne, so muss man sich das vorstellen.
Ist dann das Phänomen, so wie gesagt, vielleicht von der Unterforderung dann und daraus resultierend Langeweile und so weiter, das ist passiert tatsächlich, ja?
Es ist tatsächlich nicht, gar nicht, das ist sehr verbreitet.
Sehr verbreitet.
So ein Problem, gerade bei Hochbegabten, wenn das tatsächlich so ist, sollte man in irgendeiner Form zugunsten des Kindes eben aktiv werden, dass das eben ausbleibt. Denn wenn eine massive Unterforderung dann gegeben ist, dann kann es ja dann auch zu anderen Effekten kommen, dass man dann einfach sagt, ja, wofür soll ich das Ganze jetzt dann machen? Ich muss das 20. Mal schon was wiederholen. Das kann es ja wohl nicht sein. Es gibt das Phänomen, dass man auch Sachen mal überlernt hat, dann geht es wieder nach hinten, weil man schon 20 Mal die gleiche Aufgabe zu bearbeiten, ist nur begrenzt zielführend eigentlich dann. Dann wäre es doch sinniger, was Neues einzubringen. Gerade wenn man die Fähigkeiten dazu hat, auch weitergehende Dinge dazu lernt, sollte man das doch nicht vorenthalten.
Beschäftigen sich Sie sich aber auch damit eben, also mit verschiedenen Formen der Intelligenz, zum Beispiel auch mit einer sozialen und emotionalen Intelligenz, die vielleicht überdurchschnittlich ist?
Ja, natürlich gucken wir, wir machen eine Diagnostik nicht im luftleeren Raum, sondern wir machen das immer mit Vorgesprächen, wir lassen uns immer analytische Informationen geben und alles das Gesamtbild macht die Musik. Und damit kommen natürlich auch automatisch diese anderen Formen der Intelligenz in irgendeiner Form subtil auch zur Geltung. Das heißt, in welchem Setting ist das Ganze? Gibt es private Herausforderungskontexte irgendwo, beziehungstechnisch im Arbeitsumfeld? Oder im Familienumfeld, das sind so viele mögliche eventuelle potenzielle Brennpunkte. Das muss man natürlich alles im Vorfeld auch alles mit einbeziehen. Das heißt, ich habe im Prinzip die Situation, dass ich verschiedene Mosaiksteinchen habe. Und das Problem ist, ich werde das Mosaik nie vollständig legen können. Ich muss mich mit den Informationen, die ich habe, zu bestimmten Schlussfolgerungen sozusagen dann leiten lassen in dem Sinne. Und das ist natürlich womöglich auch eine mangelbehaftete Entscheidung vor allen Dingen. Deshalb bin ich eben mit meinen Formulierungen auch so vorsichtig, weil ich das Mosaikbild immer noch viele Leerstellen hat. Das ist auch unmöglich, in wenigen Stunden dann ein befriedigendes Mosaikbild zu haben. Ich muss mit ein paar Steinen versuchen, irgendwie sinnige Informationen zu basteln.
Gab es denn so ein System oder solche Institutionen sozusagen auch schon als Sie in dem Alter waren oder als Sie festgestellt haben, okay, bei mir ist das ein bisschen anders als bei den anderen. Gab es sowas auch schon?
Bestenfalls Pionierarbeit, absolut vereinzelte Fälle. Da gab es keine besonderen, kein Umfeld, was auf diese Dinge angesprungen ist. Das war bestenfalls ganz, ganz, ganz vereinzelt. Und vielleicht ist es auch so, dass eher diejenigen, die besonders hochgradig, also super hohe Leistungen gemacht haben, dass die dann wahrscheinlich eher noch im Fokus gestanden haben. Das Bewusstsein für Personen, dass sie vielleicht auch aus anderen Gründen vielleicht Probleme haben, also dass sie sehr wohl könnten, aber die Leistungen eben nicht abrufen, also mäßige Noten haben, das war kaum entwickelt in dem Sinne. Und das heißt, Wir haben, und das ist heute natürlich ein anderes Umfeld als damals. Wir haben in dieser Hinsicht eine ganze Menge von Fortschritten in den letzten Wochen, Jahrzehnten gemacht, aber es ist immer noch vieles im Argen. Aber es wird besser im Grunde genommen. Und es gibt ja auch viele Initiativen, die, also Gott sei Dank sind wir hier, im Rheinland-Huppe gab es hier so eine Aktion in Bonn-Köln, da gibt es verschiedene Institutionen, die sich quasi da auch wiederum vernetzen sollten. Die wissen, das ist interessant, man weiß überhaupt nicht, was alles existiert teilweise. Es ist nämlich einiges. Die Ideen sind ja da, die Leute denken ja auch nach. Ist ja, ne, und das muss nur entsprechend weiter durchdringen. Und dafür ist natürlich auch Ihre Institution nicht hervorragend, ne, weil gerade dann die Vernetzungsmöglichkeiten viel besser werden.
Ja, das stimmt. Aber ist das dadurch auch, ist das Ihnen auch dann eben dadurch auch ein persönliches Anliegen, weil Sie vielleicht Dinge vermisst haben in Ihrem eigenen Leben?
Das spielt sicherlich auch irgendwo eine Rolle. So viel ist das auch, denn ich will bestimmte Dinge, die ich erlebt habe, nicht anderen nochmal zumuten müssen. Also der Ignoranz, was nicht, der, oder was auch immer das alles meinen mag, aber das will ich eben versuchen zu vermeiden, dass das nochmal eintritt.
Aber also das heißt, so das, was Sie erlebt haben, dann, das heißt Ignoranz im Sinne von, dass man die Hochbegabung nicht richtig verstanden hat, ihnen nicht richtig begegnet ist?
Ja, Kommunikationsprobleme teilweise auch, dass man einfach merkt, au, das müsste jetzt doch eigentlich verständlich gewesen sein. Und das war es dann bei näherem Hinsehen dann doch nicht. Und das sind solche Dinge. Ne? Das heißt, da muss man sich auch noch mal im Klaren sein, dass in vielen Fällen, also gerade in komplexen, ich weiß nicht was, auch immer Diskussionen, der Hochbegabte manchmal die Tendenz dazu hat, nicht zwingend, aber immer manchmal in einer verabstrahierten Form die Dinge darzustellen, was vielleicht ein bisschen kryptisch anmuten mag, wenn man als in einem Normalen sich das mal anhört. Das heißt, man muss sich dabei bewusst sein, dass das Entgegenkommen, also das heißt, nur vom Hochbegabten selbst geleistet werden kann, weil er muss quasi diese etwas kryptisch anmutenden, sage ich mal, Gedankenstrukturen dann so weit unterbrechen, dass sie für die Allgemeinheit dann auch besser verständlich sind. Das heißt, vielleicht da eine Erklärung zusätzlich, dass das einfach dann besser ist. Und das kriegt man ja nicht einfach so mitgegeben. Das muss man irgendwie mit der Zeit dann für sich auch entdecken, dass es dann besser ist. Also ich nenne das also ein bisschen Kommunikationsoptimierung. In dem Sinne kann dann das, was einen wirklich bewegt, auch so rüberbringen, dass das Gesprächspartner es versteht im Grunde genommen.
Ja, klar. Oder dass man dann... Ich weiß nicht genau, ob man das so in dem gesellschaftlichen Kontext so leicht sah. Also ich sag mal, wenn man jetzt, man würde vielleicht auch lapidar, ganz lapidar, und auch es wäre falsch ausgedrückt, aber würde dann auch vielleicht bei einer gewissen Hochbegabung manchmal sagen, es ist so eine leichte Form wie von Autismus. Wenn man so sagen würde, ja, der ist halt so ein bisschen in seiner eigenen Welt und weil man das halt nicht so versteht. So, ist das dann quasi eine Brücke, die sie eigentlich bauen wollen? Also das ist...
spielt eine Rolle, wenngleich natürlich immer so. Wenn mit Autismus ist ja ein komplexer Formenkreis von Erscheinungsbildern, wenn es vielleicht das Asperger womöglich, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass wir hier, das wäre im weitesten Sinne, ist also die Komorbidität zwischen, sage ich mal, Hochbegabten und also die das Zusammenfallen von vorhandenen, sage ich mal, Auffälligkeiten im Sinne Hochbegabung oder Autismus, das ist nicht gewährleistet. Also es gibt man spricht ja von Neurodivergenz, man spricht von Neurotypizitäten und so weiter. Das, ich würde mal sagen, das sei jetzt mal davon mal weitestgehend ausgeklammert. Das heißt, es wirkt vielleicht, vielleicht kryptisch, aber es ist tatsächlich so, dass die natürlich auch ihrerseits, die Hochbegabten merken ja selbst, dass sie merken, merken selbst, dass sie das, was sie sagen, vielleicht auch nicht immer dann so hinein rübergebracht haben. Das heißt, sie analysieren auch selbst solche Sachen in gewissem Maße, mehr oder weniger. Vielleicht auch, wenn diese Analyse quasi nicht möglich wäre in der Kommunikation, dann könnte man vielleicht meinen, dass da auch autistische Elemente mit reinspielen. Das würde quasi auch einen Teil dessen auch ausmachen. Aber in der Regel gibt es also auch, sag ich mal, hinlänglich viele nicht-autistische Hochbegabte, bei denen tatsächlich dann, denen fällt das dann auch auf. Und dann überlegen sich, machen sich Gedanken, wie kann ich daran an mir arbeiten, dass es dann sowas nicht mehr gibt, dass man also trotzdem sich verständlich machen kann. Und es ist wohlgemerkt, nur der Hochbegabte kann quasi auf den Normalbegabten zugehen und das machen. Der Normalbegabte kann diesen anderen Schritt, diesen umgekehrten Schritt nicht leisten. Das muss man sich immer klar machen. Das ist eine unidirektionale Angelegenheit, keine direktionale Angelegenheit in dieser Situation.
Ja, ich denke auch, das ist eben, das meine ich ja eben. Also, dass man da, man kann das so schwer greifen. Das ist so, man hat kein Bild und dann macht man sich so ein bisschen dieses, in Anführungsstrichen, autistische Bild und hat, damit man irgendwie es einordnen kann. Ah ja, das ist so, der hat bestimmt so ein bisschen. Also, es ist schwierig, ja. Sie verstehen, was ich meine, gell?
Also, das heißt, genau, die Rezeption dieser Person bei Normalkarten kann solche, sag ich mal, ja, fast schon Schematisierung oder schon fast solche Einsortierungen in Schubfächer, das kann sowas schon natürlich begünstigen. Das sollte man natürlich mit tunlichst, da sollte man auch vorsichtig walten lassen, sondern man sollte dann immer den Gesprächs gegenüber sozusagen mehr Chancen eröffnen und sozusagen, was ist da jetzt denn wirklich los? Und dann wird man feststellen, dass das Schubladendenken womöglich gar nicht so zielführend ist.
Haben Sie so eine Idee davon, wie viele hochbegabte Menschen es zum Beispiel in Deutschland gibt?
Also es gibt Standardisierung, es gibt ja eine internationale Übereinkommen, ab wann man von einer allgemeinen intellektuellen Hochbegabung spricht. Und da hat man sich darauf verständigt, dass man sagt, das sind ungefähr 2%. Das würde also auf ungefähr 1,7 Millionen Einwohner Deutschlands hinauslaufen, über alle Altersgruppen. Das ist also schon noch ein verbreitetes Phänomen in dem Sinne. Man kann natürlich die Grenzen auch anders ziehen. Das ist einfach eine Konvention, die man sich international so gedacht hat, dass man sagt, das würde man die oberen 2%-Ringe, also eine Population, genau.
Kann man diese 2% auch auf andere Länder übersetzen oder kann man so sagen, das ist so der Durchschnitt auch so auf der Welt?
Es ist tatsächlich hochspannend. Diese Frage ist ja auch umstritten unter Kollegen. Also im Grunde genommen ist es so, dass im weitesten Sinne in den klassischen Armländern sozusagen da die Unterschiede relativ sich in Grenzen halten. Prinzipiell kann man es also sehr wohl auf andere Länder übertragen. Es gibt natürlich dann auch einzelne, sage ich mal, Länder, in denen vielleicht auch andere Denkprinzipien, Schlussfolgerungsprinzipien, also auch klassisches Klassifikationsdenken, funktionales Denken, gibt es ja verschiedene Sachen, die sind dann auch anders geartet womöglich. Das heißt, man muss immer darüber sich im Klaren sein, dass unsere Verfahren, unsere diagnostischen Strukturen sich auf unsere Denkqualitäten mehr oder weniger auch eingestimmt haben. Es gibt ja vielleicht auch Völker, die komplett anders denken, die andere Funktionsmechanismen in Schlussfolgerungen auch haben. Da würde man also quasi den Betrag nicht so leicht vollziehen können.
Aber wenn Sie sagen, es gibt Länder,
Naturvölker beispielsweise, Naturvölker, haben ein ganz Konzept von, also es gibt ja auch solche Völker, die würden dann haben andere Betrachtungsweisen zu Sachverhalten. Also wir haben so ein kategoriales Denken, im Prinzip die Begriffe sind nach bestimmten Strukturen aufgeteilt, zugeordnet, das ist alles bei uns kategorial, es gibt aber eben auch funktionale Konzepte und andere Konzepte. Damit würden dann unsere Intelligenz das mehr oder weniger auch auf Grenzen stoßen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also das heißt, es ist im Prinzip schon international, es gibt dann weitestgehend auch die Anerkennung, also in den klassischen, also ich weiß nicht, aber das kann man eben nicht komplett auf alle Länder ausdehnen sozusagen. Genau.
Aber Sie meinen schon Dinge, sagen wir mal, wie jetzt ein Naturvolk oder so, Dinge im Alltag, die vielleicht der eine besser macht als der andere. Das heißt, der ist vielleicht hochbegabt. Aber Sie meinen nicht sowas wie Glaube zum Beispiel, der auch noch mit ein.
Das sind wieder andere Konzepte. Da sind auch womöglich, auf den ersten Blick wirkt das vielleicht irrational. Aber im Prinzip ist auch eine Glaubensgenese ihre eigenen, sage ich mal, auch ihre eigenen Prinzipien. Es ist sehr, sehr interessant, Menschen zu interviewen, wie sie zu bestimmten Glaubenshaltungen gekommen sind. Das ist ja auch äußerst spannend. Und dabei ist die Frage, welche Argumente haben sie da herangezogen? Sind sie überhaupt dafür oder sind es, was hat sie dazu bewegt, genau diese Haltung einzunehmen? Das heißt, quasi eine Glaubensanamnese. Wie ist das tatsächlich zu dieser besonderen Grundhaltung gekommen? Das wäre sehr spannend, sowas im Gespräch aufzubereiten. Dass, wenn so ein Gespräch auch durchaus geführt werden kann, ist das ja grundsätzlich erstmal sehr positiv und spannend, das aufzuschließen.
Ja, das ist natürlich, ich finde das auch sowas sehr, sehr spannend. Die Frage ist natürlich, wer sowas machen würde, aber weil natürlich da, ich sag mal, also bei einer Hochbegabung, die ist ja quasi angeboren, aber eine Entscheidung oder in den Glauben zu kommen, ist ja eigentlich, würde ich sagen, eine Prägung, die ja vielleicht auch was eben mit meinem Umfeld und wie ich groß geworden bin, zu tun hat. Das heißt, es ist ja nicht immer unbedingt eine bewusste, total bewusste Entscheidung, sondern es ist ja, ich bin halt da drinne, weil ich bin halt katholisch, so zum Beispiel.
Es gibt natürlich auch Leute, die so reinwachsen und sich dann dann schon sehr früh sozusagen mit bestimmten rituellen Konzepten, konfrontiert worden sind. Und dann sind die in dem Moment, haben sich vielleicht gar nicht so weit Gedanken darüber gemacht und haben das einfach automatisiert übernommen und das eigentlich gar nicht mal so unbedingt hinterfragt. Das gibt es tatsächlich auch. Die Frage ist letztendlich, ob dann, vielleicht gibt es dann irgendwelche Lebenskrisen und dann fragt man sich, was habe ich mir denn die ganze Zeit damit angetan? Ist es das, womit ich mich letztendlich identifiziere oder habe ich mich eigentlich selbst belogen? Das muss man dann auch überlegen, was dann ist.
Aber das heißt, wenn Sie das jetzt so erklärt haben, eben auch nochmal anhand der einem Beispiel von dem Naturvolk, Sie sehen das gar nicht so, dass Sie sagen, okay, wir sind die Wissenschaftler, wir haben diese Rationalität, wir haben wir sind die eigentlichen Hochbegabten und die anderen, die vielleicht ihr Verhalten durch andere Sachen ziehen, die sind halt nicht so wie wir, sondern Sie versuchen das schon auf eine Stufe zu stellen, oder?
Deswegen sage ich mal, dies fühlt sich auch nur demütig. Das heißt, ich antworte, es wäre vermessen, sich in irgendeiner Form irgendwie über andere Dinge zu erheben. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man noch nicht ausreichend verstanden, was genau die Denkprinzipien letztendlich sind. Also man sollte diesbezüglich vorsichtig sein. Das ist Anraten.
Haben Sie denn, oder also die gegenteilige Frage wäre, gibt es denn sehr viele dumme Menschen in Deutschland?
Ich werde die Normalverteilung, hingegen, glaube ich, auch in den Medien bekannt ist, besagt, dass es im Prinzip mehr oder weniger das auch auf der anderen Seite ist. Auch die sind nicht weniger wertvoll. Sie haben, wir dürfen vielleicht noch anderen Anleitung. Hochinteressanterweise auch viele Hochbegabte, die sich gerade auch mit denjenigen beschäftigen, bei denen in Anführungsstrichen eine geistige Behinderung da ist, das ist ja auch ein missverständlicher Begriff. Aber das heißt, da gibt es manchmal, geht das ja, funktioniert die Kommunikation erstaunlich gut, interessanterweise. Das heißt, hier weiß man, wie man substanziell gerade am besten auch irgendwo vermutlich auch helfen kann und daran arbeiten kann, auch deren die Qualität zu verbessern. Da gibt es einige Möglichkeiten, auch das ist noch vielleicht auch weiter ausbaufähig, aber man versucht alles daran zu tun, zu setzen, dass diese Personen auch ihre Lebensmöglichkeiten haben.
Aber wenn man nicht von so jetzt extremeren Beispielen wie jetzt geistige Behinderung spricht, sondern so im Alltag, wenn ich zum Beispiel jemanden habe und ich sage, versuche dem, der hat irgendeine Lebenskrise, hat ein Beziehungsproblem und ich sage zu dem, du musst es halt so und so machen, das wäre vielleicht ein bisschen besser, dann würdest du vielleicht, blablabla. Und jemand anderes sagt das auch zu ihm, aber der geht immer wieder zurück in dieses alte Muster und man hat das Gefühl, wenn man mit ihm redet, dass er das nicht versteht, beziehungsweise er hört einem zu, aber er kann es wie nicht umsetzen. Ist das sozusagen tatsächlich so, dass wirklich also rein organisch das Hirn nicht über so eine Schwelle kommt? Oder also wie kann man...
Ich verstehe das Problem. Ja, also im Prinzip ist es so, dass vielleicht dann noch, sag ich mal, der Umgang mit Symbolsystem, mit Erklärungssystem, also Sprache hat ja auch eine gewisse Mindestkomplexität im Grundsinn der Symbolsysteme. Und wenn das der Umgang mit diesen Symbolsystemen keinen hinlänglichen Automatisierungsgrad erreicht hat, dass dann womöglich dann auch da Barrieren möglicherweise da sind, dann wäre es eben angeraten, das auf andere Wege zu zeigen, dass man das also auch mit Berührung mit haptischen oder mit anderen Konzepten, mit besonderer Zuwendung, dass man da andere Wege findet, das denjenigen zusammen zu eröffnen. Das gibt es ja viele Strategien. Das heißt, dann ist es eben nicht der Hauptkanal über eine logische Sprache im Grunde genommen, sondern es gibt dann eben auch andere Möglichkeiten, sich dann zu nähern.
Okay, das heißt theoretisch, also ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber rein theoretisch, also könnte man auch solche Menschen in irgendeiner Form dahin bekommen, dass sie auf einmal sagen, hups, oh ja, stimmt. So habe ich noch gar nicht drüber. Also man kriegt die schon dahin, theoretisch.
Natürlich ist es immer ein Einzelfall, aber es gibt Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten, Menschen diesbezüglich zu unterstützen. Also dass sie einfach mal was probieren, also sagen, es war mal so und so probieren. Es muss natürlich engmaschig begleitet sein, je nachdem, welche Anforderungen im Raum steht. Aber prinzipiell kann man da recht weit kommen. Meistens gibt es irgendwo noch irgendwie einen Weg. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man dann komplett das glaube ich, sollte so gut wie nicht vorkommen. Also irgendwie findet sich dann immer noch ein Weg.
Okay. Das heißt, eigentlich, aber wenn wir also jetzt durchschnittlich auf die Welt kommen, haben wir eine Art Grundintelligenz und die wird dann immer weiter, also wir trainieren und lernen sozusagen, unser Hirn trainiert und lernt quasi ja das ganze Leben, so sagt man ja.
Ja, mehr oder weniger. Also es kommt automatisch aus dem Nichts, weil ja immer ständig, man sieht ja im Umfeld ständig irgendwelche Aufgaben und Herausforderungen und dann arbeitet es ja automatisch in einem und dann entwickelt sich das ja irgendwo selbsttätig auch weiter. Wichtig ist natürlich, dass die Umgebungsvariationen hinreinlänglich auch da sind, sodass im Prinzip also die Möglichkeiten bestehen, auch solche Erfahrungen auch zu machen. Wenn dann irgendwelche Beeinträchtigungen oder die Chancen stark reduziert sind, dann wäre vielleicht die Gefahr gegeben, dass man sich nicht in dem gewünschten Maße dann mit Herausforderungen auseinandersetzen kann.
Haben Sie denn schon mal einen hochbegabten Menschen getroffen, der so hochbegabt war, dass Sie gedacht haben, wow, ist der hochbegabt?
Natürlich, es gibt, das ist mal ein Universum nochmal an Möglichkeiten. Wenn man sich die oberen 2% anschaut, gibt es natürlich nochmal ganz, ganz feine, viele, viele, viele extreme Unterschiede nochmal darin nochmal. Also wir unterscheiden ja dann nochmal, unter den Hochbegabten gibt es dann noch ein paar Prozent, die noch höchstbegabt sind, wiederum. Und das wird dann immer abgespaced. Also das ist positiv gemeint, meine ich damit. Also das heißt, tatsächlich ist es so, dass das Kontinuum nach oben eben auch offen ist. Das heißt, es gibt dann auch schon wirklich Extremkandidaten, die dann also wirklich extrem erstaunliche Dinge dann auch vollbringen. Das ist auch alles gut. Auch die sind aber besonders eben auch schützenswürdig, genau wie auf der anderen Seite des Extremen, die sind auch besonders schützenswürdig. Da muss man sich Gedanken machen, wie man denen am besten auch helfen kann. Ne? Also in einem Fall hat es jetzt ganz gut geklappt. Da ist ja eine 11-jährige Abiturientin, habe ich auch die Laudatio dazu gehalten, bei einer 11-jährigen Abiturientin. Das hat also hervorragend geklappt. Da haben auch alle entsprechenden Institutionen und beteiligten Leute auch gut zusammengearbeitet. Und dann hat sie eine, also zumindest in der Schulzeit, also jetzt, statt in 13 Jahren, in 6 Jahren dann irgendwie ihre Schulzeit durchlaufen. Das war alles hervorragend. Es war glücklich und da passte alles. Was jetzt ist, weiß ich nicht, aber zumindest gab es da eine gute Lösung. Man hat für sie dann einen guten Weg gefunden und das war alles gut.
Also, sie hat mit 11 ihr Abitur gemacht.
Genau, und dann, genau, dann haben wir das, und dann habe ich, was ich noch dazu gehalten, weil ich dachte, das ist alles, ich wurde gebeten dazu. Fand ich ganz großartig. Und dann habe ich gedacht, toll, also es ist hier tatsächlich so, es ist auch nicht irgendwo jetzt ein massiver Schaden irgendwo entstanden, sondern wir haben wirklich eine maßgeschneiderte, also viele, nicht ich, sondern viele, das sind viele Beteiligte in ihrem Umfeld, haben einen Weg gefunden, der für sie wunderbar gangbar war. Und das war okay. Und so probiert man sich praktisch auch durch diese überbürokratisierten Kontexte von Schulen, wie, dass man einfach für die entsprechenden einzelnen Kinder und Jugendlichen dann spezifische Wege findet, sodass sie dann mit maximalem Lebensglück also da weiterkommen. Das ist es letztendlich. Da muss man ja irgendwo immer Wege finden, denn nicht vieles ist wirklich sonst im Argen, wenn man dem nicht nachgeht.
Ja, natürlich, klar. Und diese Höchstbegabungen, sage ich mal, gehen die immer in eine gewisse Richtung? Sind die zum Beispiel immer mathematisch oder?
Nein, auch da gibt es keine. Auch da ist, man, wir sprechen dann in Extremfällen auch von einer so einer harmonischen Hochbegabung. Das heißt, wir bringen in vielen Kontexten eben weit überdurchschnittliche Leistungen auch über alle möglichen Bereiche hinaus. Das heißt, das Konzept entweder Sprachen oder mathematische Hochbegabung, das ist sowieso ja ein bisschen auch ein bisschen zu stark einschränkend, sondern ich bin meiner Meinung, man darf auch ruhig, es gibt also ein paar Vertreter, die auch darum laufen, die auch beides auch extrem leicht fällt. Die gibt es auch und die sind zwar nicht so häufig, aber tatsächlich gibt es solche Leute und denen muss man ja auch irgendwie auch entgegenkommen und Wege für sie finden. Das ist es ja dann auch.
So als Beispiel, was können die ganz besonders gut?
Ich weiß nicht, ob die dann, die können verstehen, komplizierte Beweise in der Mathematik schneller, sie können komplexe innewohnende grammatische Strukturen in besonderen Sprachen gibt ja Onomatopoeia, das ist praktisch die Wissenschaft von Laut-Sinn-Beziehungen, die wiederum in Grammatikstrukturen wiederum eine entsprechende Resonanz dann wiederum findet. Das gibt es in verschiedenen Sprachen, dass man also, dass solche extrem intelligenten Leute sofort diese Strukturen auch mitbekommen und dann in subtilem Maße das auch noch schneller die Dinge sich noch verinnerlichen können. Das ist also ein tausend Beispiel, auch in der Musikalität. Ich habe jetzt auch noch, ich glaube, Safin Mose ist ja sehr bekannt, die ist ja mit wenigen Jahren konnte, 5, 6 Jahren konnte die extrem gut Violine spielen. Das sind, also das ist in diesem Fall, das ist natürlich dann vielleicht auch teilweise Sonderbegabung, aber das Gesamtbegabungsportfolio ist eben schon sehr, sehr hoch entwickelt. Da sind eben auch Höchstbegabungen. Einer unter 1000 wäre das ungefähr. Dann spricht man von Höchstbegabung. Da muss man einfach in dem Sinne dann auch gucken, wie man dann für diese Kinder was tut, dass die nicht komplett vereinsamen sondern dass die einfach auch ihresgleichen möglicherweise auch treffen, dass sie sich einfach unbeschwert austauschen können.
Wie finden Sie denn das aktuelle deutsche Schulsystem?
Darüber kann man auch lange nachdenken, ne? Dass man, ich bin ja, dass man da, im Augenblick haben wir hier sehr, sehr große Probleme. Es gibt natürlich das Thema, dass wir die Anpassung nach unten vollziehen. Es gibt viele Menschen, die im Schulsystem nicht hinlänglich der deutschen Sprache mächtig sind. Es wird alles dafür getan, dass dann diese erstmal, also in der Lage sind, hinreichend gut Deutsch zu sprechen. Das ist immer eine Herausforderung. Aber eine andere Herausforderung ist auch, also dann bleiben aber dann diejenigen, die ein bisschen pfiffiger sind, eben, die fallen dann unten runter, weil dann die Aufgaben dann, die eigentlich, die sie brauchen können, also die schwierigeren Aufgaben, also auch dann nicht rankommen, weil man ja nur, also man macht im Prinzip, man löscht Brände, ja, um Katastrophen zu vermeiden. Also das heißt, im Prinzip ist es also so, dass man eben gar nicht mal so sehr unbedingt dann zu den inhaltlichen Materialien dann vordringen kann. Ja, also wenn man jetzt Matheunterricht machen will, dann hat man also die Halbstunde damit vertan. Ach, was meint ihr damit? Dann irgendwelche in einfachen deutschen Sätze. Ja, also es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man auch daran wieder arbeitet, aber da ist vieles noch im Argen. Und Und ich bin mit der Meinung, das ist sozusagen meine private Auffassung, da man sollte Kindern die Chance geben, genau in die Kurse reinzugehen, wo sie gerade letztendlich auch stehen. Das heißt, man kann in bestimmten Bereichen weiter sein, man kann in bestimmten Bereichen nicht so weit sein. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man kann auch gerne von mir aus auch bis zum Abitur auch weniger oder mehr Jahre auch haben. Das ist auch nicht schlimm, ja? Dass es so eine individuelle Geschwindigkeit auch zulässig ist. Ne? Hier wird man quasi auf eine standardisierte Geschwindigkeit sozusagen runter, mehr oder weniger gedimmt, mehr oder weniger. Und da muss man einfach diese bestimmte Standardgeschwindigkeit immer weiterlaufen lassen. Aber dass man auch viele Kinder hat, die vielleicht in bestimmten Bereichen schneller oder auch langsamer, das ist auch nicht schlimm, ja? Dass man dann im Prinzip wirklich Wege findet, dass die sich da in dem richtigen Bereich auch aufhalten. Es war weit nicht so selbstverständlich. Ne? Und für mich ist es dann erschreckend, wenn man merkt, man hat keine Lösung dann gefunden. Dann muss man sich auch über Gedanken machen, ist das Kind an der richtigen Schule oder in der richtigen Klasse? Und da muss man überlegen, gibt es eine andere Lösung? Das heißt, da muss man wirklich nach einem bestimmten, ja, man hat ja ein komplexes, vernetztes System, man hat verschiedene Optionen, Handlungsoptionen. Da muss man wirklich sich Gedanken machen, wie kann man da wirklich konkret weiterhelfen? Also in der Schule ist noch vieles im Argen. Es geht aber nicht so, dass man eigentlich. Ich meine, ich habe den Kitzling, das ist die Vorsitzende des Philologenverbandes noch, sie war auch beim Deutschen Hochschulverbandstag da auch in Berlin gestern vorgesagt. Also ganz, ganz großartige Person, die sagt ja, es liegt nicht einfach nur an der Lehre, das ist dann zu kurz gedacht, sondern es ist eine strukturelle Komplexität da und da ist einfach noch vieles zu sagen. Also ganz zu schweigen von den Gebäuden, das ist natürlich auch noch ein Problem. Also wenn man Angst hat, aufs Toilette zu gehen oder sowas, also das sind noch andere Themen, ne? Aber da sollte unbedingt für Bildung, für den Schulbereich sicherlich noch vieles gemacht werden. Und es ist so sehr auf Kante gerechnet worden. Ne? Also viele Lehrer, ich habe ja viele, ich rede ja mit vielen, die klagen darüber, dass die sich mit tausend anderen Herausforderungen als neben dem Unterricht noch beschäftigen müssen. Das heißt, weiß ich, die müssen dann noch, also haben noch viele Sonderaufgaben, machen sie eigentlich auch alles sehr gerne mit Leidenschaft, aber sie kommen dann eigentlich nicht zum richtigen Unterricht. Na, man. Dann kommt dann die Computer funktionieren irgendwie nicht und dann muss man da wieder jemanden fragen, oh Gott, wie geht das jetzt wieder? Man vertut unheimlich viel Zeit, aber nichts mit Unterrichten. Und kein Wunder, dass dann nicht so viel passiert.
Aber das ist schon interessant, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also, dass man, weil eigentlich würde man ja sagen, also von diesem, dass man den auch den Unterricht wie nach unten anpasst. Also, darüber habe ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht, weil eigentlich denkt man ja erstmal in erster Linie, das ist ja eigentlich was sehr, sehr Gutes, dann wird es für alle leichter. Aber dann vergisst man ja wiederum die Leute, die vielleicht ein bisschen höher sind, von, sagen wir mal, ja, von den Begabungen her oder von der Intelligenz und die dann in dem Moment ja eigentlich wie absacken oder die Leistungen werden schlechter, weil die sich nicht mehr gefordert fühlen. Darüber denkt man eigentlich im Alltag gar nicht so viel nach, gell? Habe ich das
Das ist ganz
Gefühl.
schlimm. Und dann, wir brauchen auch die Staaten. Wir sind darauf angewiesen, dass wir die auch haben. Und dann ist es tatsächlich so, also es gibt, ohne weitere Einzelheiten zu nennen, es gab mal so einen spezifischen Eingangstest für ein bestimmtes Studium. Und der bestand aus einfach mathematischen Aufgaben. Und man hat festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler, die sozusagen nach dem Mathe-Vorkurs dann diesen Test gemacht haben, immer schlechter geworden sind. Irgendwann wurde der Test einfach abgeschafft. Und ich frage mich, was ist tatsächlich da gelaufen? Ja, also wenn man dann immer weniger Punkte schafft und dann hat man festgestellt, die kriegen fast gar nichts mehr hin, obwohl ich habe die Aufgaben gesichtet, da war ja nichts groß zu machen. Also meine, wenn man ganz langsam alles aufschreibt, hätte man vielleicht da maximal 5 Minuten Schreibarbeit gehabt oder 10 Minuten, dann 75 Minuten waren dafür Zeit, dann ist trotzdem nicht hingekriegt. Dann frage ich mich, was ist da los? Also irgendwie waren sie nicht in der Lage, da waren jetzt auch keine Aufgaben dabei, wo man jetzt irgendwie massive Transferschlüsse vollziehen müsste, also, oder tausendmal um die Ecke denken müsste. Es waren einfach nur simple Umformungen größtenteils, wo man ja nicht unbedingt rumzaubern musste. Das ist schon alarmierend. Also irgendwas muss da ja nicht funktioniert haben am Schluss. Und darauf kommt es letztendlich an, wenn also da gesagt wird, ja, wir haben das einfach abgeschafft, weil das bringt ja nichts mehr. Dann hat es geheißen, man solle jetzt auch nicht mehr schriftlich dividieren können. Das soll abgeschafft werden in der Grundschule. Bitte schön, das ist doch ganz fundamental wichtig, dass man zumindest Konzept der Division verstanden hat, dass man zumindest in der Lage ist, eine schriftliche Division durchzuführen.
Aber warum will man das abschaffen? Was ist der
Weil
Grund?
das zu viel sein soll. Das würde einfach in der Summe zu viel Anforderungen darstellen. Angeblich. Ich meine, es sind jetzt so Dinge, die ich auch jetzt gehört habe, ich, da und dort. Das kann ja nicht sein, dass sie komplett abgeschafft wird. Also es ist fundamental fürs Zahlenverständnis, dass man sowas mal zumindest mal durchgeführt hat. Das heißt, das Stellensystem zu verstehen und damit weiter zu ertüchtigen, das Verständnis meine ich, geht nicht ohne das Anwenden einer schriftlichen Division, dass man das zumindest mal ein paar Mal gemacht hat. Ich weiß nicht, 38 durch 11, dass man das einfach mal, und irgendwas, dass man das einfach schriftlich notiert und einfach mal durchrechnet. Ich habe keine Ahnung, sowas in der Form.
Ja, natürlich. Aber also ich finde das auch sehr wichtig. Allerdings denke ich natürlich, Jetzt auch so mit dem also jetzt nochmal zusätzlich mit dem Aufkommen von KI zum Beispiel, immer mehr Schüler, die natürlich sagen, also das fängt ja schon an mit, das fing ja schon früher an irgendwie mit Google Maps oder so. Also dass ich letztendlich, wenn ich irgendwo hin will, da gucke ich nicht mehr auf die Straßenschilder und gucke nicht mehr auf meinen Plan, sondern ich gebe es nur noch ins Handy ein. Also ich bin eigentlich ja, mache mich natürlich quasi auch ein bisschen abhängig von der Maschine, aber die erleichtert mir auch viele Dinge und dadurch wird das ja wie nicht mehr nötig. Also weil ich muss, so wie mit, ich würde auch zum Beispiel sagen, Handschrift. Also Handschrift ist ja auch die Frage, also man lernt das noch in der Schule, aber dann später, wenn man immer nur noch mit seinem Handy und den Gerätschaften, wie viel schreibt man mit der Hand, ja?
Dann degeneriert das irgendwann. Das heißt, ja. Es wird krakelig, man kann ja dann auch Profilverlauf analysieren, das kann man analysieren, graphologisch kann man alles analysieren. Und tatsächlich ist es tatsächlich so, dass dann da ein Zerfallsprozess schon da ist. Das heißt, wenn man ganz, ganz, ganz wenig schreibt, hat man selbst, also das merkt man ja selbst, dass man krakeliger oder unstrukturierter sich dann den Stift bewegt. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich wahr.
Und so ist es, das meine ich halt, so ist dann eben auch, weil wegen dem Dividieren, dass man dann, das wird jetzt sicherlich nicht der Grund für so eine mögliche Entscheidung sein, aber trotzdem, das auch vielleicht irgendwann auf uns zukommt, weil man sagt, ja, wir haben ja eigentlich die Maschinen dafür, brauchen wir jetzt alles nicht mehr selber machen.
Ja. Das Dilemma ist, dass man die metakognitiven Strukturen noch beachten muss. Das heißt, man muss ja verstehen letztendlich, wozu die Maschine letztendlich im Denken, in Anführungsstrichen Rechnen besser gesagt, eingeteilt wird. Ja, das heißt, ich muss ja in irgendeiner Form noch das zuordnen können. Ich muss das Ergebnis verstehen. Was ist denn jetzt damit geschehen? Ist das Ergebnis irgendwie sinnig? Hat es eine gewisse Plausibilität? Und dieses Grundlegende, wenn das Mitdenken, was Denken, also metakognitive Denken, das scheint ja anscheinend, das muss ja noch irgendwo erhalten bleiben. Denn letztendlich ist es ja sinnlos, einfach blind irgendwelchen Dingen dann zu glauben. Das ist ja dann gerade vor dem Hintergrund, dass immer noch vielfach halluziniert wird, ist ja klar. Und das heißt, man muss dieses Mindestmaß an kritischem Denken wohl noch auch aufrechterhalten. Also dieses eigenständige kritische Denken, das scheint ja so eine Geschichte zu sein, auf die es letztendlich auch ankommt. Und vermutlich muss, das ist das Entscheidende, lieber dann weniger und dann aber so konzentrieren, dass man auch Dinge in der Schule bearbeiten, die letztendlich auch das kritische Denken, das metakognitive Denken fördern. Das muss man in gewissem Maße einfach können. Sonst ist man vollkommen das absolute KI-Opfer letztendlich. Der kann es die KI machen, was mit einem machen, was sie will. Ne? Das kann es ja nicht sein.
Ja, und ich meine, ich nutze auch ChatGPT und so weiter. Ich habe jetzt letztens wohl meinen Schnittrechner, mein Programm den Geist aufgegeben hat und überfordert war, habe ich versucht, zusammen mit ChatGPT einen Weg drumherum zu finden, um noch Sendungen auszuspucken. Wir haben eine Woche gebraucht. ChatGPT war genauso überfordert, hat jedes Mal gesagt, es ist bestimmt das und das. Und dann so. Und das war es dann wieder. Also da habe ich auch gedacht, der ist ja genauso, die Maschine ist ja genauso, hat auch keine Ahnung. Also so.
Ja.
Bringt das aber sehr überzeugend rüber, jeden Schritt, aber sagt dann wieder, ach ja, stimmt, da habe ich falsch gedacht. Nee, es ist das und das. Und dann ist es wieder falsch.
Ja, das ist heftig.
Ja. Das ist heftig. Wir glauben immer, dass das so schnell. Und meine Tochter sagt auch immer zu mir, Papa, du musst einfach wissen, ChatGPT hat auch nicht immer recht. Also das ist einfach, muss dir einfach klar sein, ja. Und das ist, da ich komme dann manchmal selber auf Dinge, es ist dann unterstützend. Also ich kann ChatGPT unterstützend nutzen, als dass er mir Ideen gibt, aber nicht als eigentliches Antwort-Tool, ja, oder Hilfetool.
Also, solange wir noch die Fähigkeit haben, die Antworten von ChatGPT dahingehend zu bewerten, zu sagen, kann das irgendwie sinnig sein oder nicht? Das ist ja teilweise auch extrem schwierig, weil erstmal wissen wir ja, also ich weiß ja bestimmte Bereiche gar nicht, dann muss ich, hoffentlich macht das jetzt Sinn. Ich habe auch keine Zeit, manchmal ist auch die Zeit knapp. Ich habe jetzt nicht 1000 Stunden Zeit, um das jetzt genau bis zum letzten Punkt zu analysieren, das kann ich nicht. Ich muss manchmal auch mit Gegebenheiten dann auch abfinden, sagen, ja, dann muss ich das erstmal so in Kauf nehmen, dass es gerade so ist. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ein komisches Gefühl.
Ja, und genau, und deswegen finde ich halt diese Bewertung davon, ich bekomme diese Information, jetzt muss ich diese Information bewerten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat ja auch ein bisschen was mit Intelligenz zu tun, wie ich die bewerte. Also so, ja, dass wenn wir in die sozialen Medien gehen und als Beispiel, es gab dieses interstellare Objekt 3i Atlas oder so hieß es, glaube ich, habe auch eine Sendung darüber gemacht, dann ging es relativ schnell viral auf TikTok und Konsorten, dass man gesagt hat, es ist vielleicht ein interstellares Raumschiff, so. Und ich habe wirklich Menschen in meinem Alltag getroffen, die zu mir gesagt haben, was denkst denn du, was ist denn da dran, weil ich habe jetzt das und das wieder bei TikTok gesehen und es ist so hieb- und fest, dass ich glaube, das könnte wirklich sein. Also ich fände es ja echt krass, wenn jetzt ein Raumschiff landet. So, und dann denke ich so, Ja, aber da ist ja, also du musst ja nicht nur die Information hinterfragen, sondern du musst ja eigentlich das ganze System hinterfragen, im Sinne auch, auf welcher Plattform ist das und so weiter. Also es sind ja verschiedene Layer, aber ich kann ja nicht einfach, und das hat ja schon auch ein bisschen was mit Intelligenz zu tun, oder? Wie viel ich hinterfrage.
Absolut, und das ist gut so. Und diese Fähigkeit, vielleicht sollte man daran, es gibt ja mittlerweile auch Prompt-Seminare, es gibt ja alle möglichen Konzepte da, dass man eben auch überlegt, wie kann man auch sowas lernen. Das ist das eigentlich, dass man also vielleicht ein Schulfach noch anbietet, nämlich wie kann man mit KI-Intelligenz geschickt umgehen. Das heißt, dass man sich auch, das ist einfach zu dominant, das ist zu wichtig, das wird auch im nächsten Jahr noch massiv dominanter werden. Das wird also die ganze Gesellschaft auch noch durchschlagen im weitesten Sinne. Und das heißt, wir sind also, das muss auch im politischen Umfeld einen großen Raum einnehmen. Das heißt, mindestens wird ein, also es könnte man schon fast als zusätzliches Hauptfach KI-Engineering oder irgendwelche Dinge dieser Art, dass man wirklich geschickt damit auch umgeht, ne? Dass man, das wäre vielleicht auch eine große Hilfe, meiner Meinung nach zumindest.
Ich muss noch mal jetzt relativ zum Schluss unseres Gesprächs fragen, so von der Art, also von, wenn man als Normalsterblicher von einer Hochbegabung ausgeht oder darüber nachdenkt, dann sagt man ja ganz gerne, der nutzt einfach viel mehr von seinem Gehirn. Das ist aber nicht hundertprozentig so, oder? Dass man sagt, ja, also auch so diese, ist ja so ein Mythos, dass man sagt, wir nutzen nur 2% unseres Gehirns. Das stimmt aber gar nicht,
Das ist
gell?
ein Mythos, das ist ein Mythos. Also im Prinzip geht es um die entsprechenden synaptischen Verschaltungen im weitesten Sinne. Und dann gibt es auch gewisse Autobahnen sozusagen, die sich dann mit der Atem nach und nach konfigurieren, die sich dann als an bestimmte chemische Verbindungen werden also unterstützt, wird ausgebaut. Das wird dann zu einer sogenannten Autobahn irgendwann und andere werden auch wiederum abgebaut. Und dieses Management von Auf- und Abbau von Verbindungen letztendlich ist das, worauf es letztendlich ankommt. Das heißt, das Gehirn selbst wird also schon, nach meinem Verständnis, also schon, also man kann nicht einfach sagen, zu 10% oder irgendeinem festen Prozent, das ist streng genommen neurologisch schwachsinnig, ich muss das freundlich ausdrücken, sondern es geht da um die internen Vernetzungsstrukturen, darum geht es letztendlich. Wie sind Verbände organisiert, wie sind Wissensstrukturen organisiert, da gibt es verschiedene Modelle und wie kann man letztendlich daran arbeiten, dass das weiter, sag ich mal, gut sich ausformt und dass man diese Ausformungsprozesse auch dann auch im Blick hat, im Prinzip auch in didaktischen Kontexten letztendlich. Didaktik und Psychologie und Neurowissenschaften sollten ja eigentlich als Interaktionskonstrukturen ja auch da angesehen werden und nicht als separate Entitäten in der Wissenschaft, sondern das muss ja miteinander zusammengeführt werden. Das heißt, die ganzen Erkenntnisse sollten, sag ich mal, konstruktiv vernetzt auch eingebunden werden dann in Wissensvermittlungsprozesse.
Wenn ich selbst betroffen bin, sozusagen, also in Anführungsstrichen betroffen bin als, sagen wir mal, Eltern, habe ein hochbegabtes Kind, wie merke ich, dass mein Kind hochbegabt ist? Merke ich das überhaupt?
Also im Prinzip ist es so, wenn Sie selbst, also ich bin davon überzeugt, dass Sie da auch selbst weit über dem Durchschnitt auch liegen, dann ist es so, dass es natürlich selbst, wenn was die gesamte Familie schon ein hohes Intelligenzniveau hat, dann fällt das natürlich aus der Familie heraus weniger stark auf.
Ist das oft Vererbung?
In gewissen Anteilen sicherlich ja. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, aber tendenziell ist das auch, hat die Vererbung spielt eine wesentliche Rolle auch natürlich, das ist richtig, ja.
Hatten Sie sehr intelligente Eltern oder haben?
Also wie auch immer, die leben, also bei mir ist es ein bisschen kompliziert. Also ich habe, also sagen wir mal so, es gibt, ich bin dann adoptiert worden und das ist alles ein bisschen kompliziert bei mir, aber wobei auch das, also muss man ein bisschen differenzierter analysieren, aber im Grunde genommen, ich würde sagen, ein überschüssig intelligentes Umfeld wurde mir schon präsentiert. Damit ist alles ein bisschen auch einfacher gewesen, aber es gibt also tatsächlich auch dann tatsächlich auch natürlich auch Hochbegabte, die in bildungsfernen Kontexten, das heißt, die Eltern sind dann mehr oder weniger normalgeflüchtet, natürlich auch. Da muss man gucken, wie man sich dann um die Kinder kümmern kann. Das kann auch mit mehr Herausforderungen verknüpft sein, weil das Kind dann eben nicht die nötige intellektuelle Resonanz mehr hat. Dann muss aber die emotionale Resonanz stimmen, dann muss die Liebe stimmen, dann kann man auch damit wieder vieles heilen. Das geht dann auch. Ne, dann muss also die intellektuelle Resonanz auf anderen Wegen organisiert werden.
Jetzt muss ich nochmal, also abschließend fragen, auch ein bisschen, was jetzt eben auch Ihre Arbeit eben betrifft und so, was Sie auch erzählt haben. Ist das denn im, also Sie haben ja wahrscheinlich auch maßgeblich jetzt dazu beigetragen, oder in den letzten Jahren hier in Deutschland, dass sich da ein bisschen was bewegt hat?
Also das wäre vielleicht gemessen. Ich bin lediglich auch mit in der Diskussion. Mir macht das riesen Spaß. Ich möchte natürlich, was man alles machen kann. Also generell immer gerne. Wir führen natürlich dann auch mit Freunden verschiedener Art. Denk an die Familie Spring zum Beispiel, also auch regionale, überregionale Kopfrechenveranstaltungen zum Beispiel auch durch. Das sind also Leitungen, die sozusagen auf intelligentes Kopfrechnen sozusagen auch abzielen. So wie ne, das Wochentagsbrechen war ein kleines Beispiel daraus. Und sind noch tausend andere Sachen. Und das finde ich einfach toll, dass die Kinder sich auch daran dann austoben möchten. Das wäre so ein Bereich, wo man so auch was gestalten kann. Und viele andere Bereiche letztendlich auch. Und wir sind also daran hochgradig interessiert, also dass dieses Bewusstsein zu schaffen, die Institutionen auch aufeinander aufmerksam zu machen, dass die einfach mehr so Synergien auch dann bringen. Also Arbeit zu vermeiden und die Interaktion zu verbessern.
Naja gut, ich denke trotzdem natürlich, also ich kenne sie ja eigentlich auch aus dem Fernsehen, sie waren ja in vielen Quizshows auch und so. Ich glaube, das hilft ja schon für das Thema, auch wenn man eher ein bisschen so in der Öffentlichkeit steht und so. Ich glaube schon, dass das das Thema sichtbarer macht, oder?
Ich auf jeden Fall, das ist sehr erfreulich, dass die Medien auch da massiv geholfen haben, das Bild zu transportieren. Und insofern finde ich das auch großartig, dieses Bewusstsein auch weiter zu verstärken, weil es gibt nach wie vor noch massiven Handlungsbedarf. Es gibt noch sehr, sehr viel Leid und es ist unheimlich wichtig, dass man daran arbeitet, dieses Leid zu verringern.
Dass die Medien oder auch das Fernsehen so,
wie sind beide, alles, also Fernsehen, Medien, alle verschiedenen.
Aber wie sind die denn damals aufs
allgemein, alle Formen von Medien sind gemeint, alle Formen.
Ja, klar, klar. Also auch ich.
Ach, auf jeden Fall. Genau, Sie insbesondere, weil Sie das so liebenswürdig auch machen und so charmant.
Dankeschön. Aber wie sind die denn damals, wie ist das Fernsehen auf Sie aufmerksam geworden?
Das kann sein, dass ich durch irgendwelche besonderen Rechnungen aufmerksam geworden bin. Das hat sich dann herumgesprochen, dann wollen Sie das einfach auch mal wissen. Das Rechnen ist besonders auffallend in dem Sinne. Dann wollen die natürlich auch so einen Spaß damit auch haben. Dann kann man die anderen Dinge aber dann mit der Zeit dann auch aufhören.
Und war das für Sie, auch als Sie das erste Mal ins Fernsehen gegangen sind, war das für Sie, waren Sie aufgeregt? War das was so Besonderes?
Immer.
Nein? Immer.
Immer. Ne? Also es war, ich weiß nicht, vielleicht bei Frank Laubmann in den 80er Jahren, habe ich dann schon irgendwas ausrechnen müssen. Und das war relativ lustig alles. Also das waren, ich weiß, 18 Jahre, war dann ja auch Schüler oder was. Aber im Großen und Ganzen, ja, doch, natürlich, diese Aufregung bleibt immer im gewissen Maße bestehen. Es ist nie auf Null reduziert, sondern es ist immer noch eine Restaufregung im Grunde genommen. Aber es ist auch aushaltbar. Man kann ja nicht dann zerregen oder übermäßig aufregen, dass man dann gar nichts mehr machen kann. Das ist nicht der Fall.
Naja, ich dachte nur, weil ich dachte, vielleicht gehen Sie auch sehr, auch möglicherweise, aber vielleicht ist es auch ein Klischee, eben sehr rational damit oben sagen, so jetzt habe ich einfach eine größere Bühne, ob ich jetzt bei einem großen Rechenwettbewerb, sage ich mal, stehe oder in dem ZDF oder so, ist mir eigentlich egal. Weil man, glaube ich, immer mehr, auch gerade wenn man sich mit Mathematik beschäftigt, man geht immer so stark von so einem Pragmatismus oder einer Rationalität aus, dass man denkt, so, sie sind ihren eigenen Emotionen verschlossen. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn, oder?
Absolut, absolut. Haben Sie fast gelacht.
Ich glaube, das ist wirklich auch aus der Mottenkiste. Ja, lieber Herr Dr. Mittring, es war mir erneut eine große Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Es war super spannend und sehr, sehr interessant. Ich verlinke Ihre Webseite auf jeden Fall, dass man sie auch findet. Und theoretisch kann man sich ja auch, wenn man ein hochbegabtes Kind hat, an Sie wenden, oder?
Ja. Auch eine Vermutung besteht. Also das ist ja dann die Klärung. Gerne, gerne. Kein Problem.
Okay, das gehen wir mal hier so weiter. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Herr Dr. Mittring. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich. Sehr gerne. Alles Gute.
Wunderbar. Tschüss.